Wort Gottes habe ich einige Anleitungen, wie funktioniert das Jenseits. Ganz herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten hier im Haus am Freitag. Überwinde deine Schwachstellen am Samstag. Erlebe Gottes Berührung und dann haben wir Pfingsten. Seit Pfingsten liegt Hochspannung in der Luft. Und wir möchten uns eigentlich innerlich vorbereiten auf das, was Pfingsten passiert ist, sodass jeder sein eigenes, sein privates Pfingsten hat, dank der Gnade Gottes. Wie funktioniert das Jenseits? Das Jenseits, das sind Welten, von denen wir hier als Irdische wenig Erfahrung haben, obwohl Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, mein Reich ist also inwendig in euch, das Reich Gottes. Das sind so viele Dinge, die wir manchmal durcheinander bringen, über das Reich Gottes, über das Jenseits. Und zum Jenseits gehört das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ein wesentlicher Bestandteil des Jenseits. Eigentlich spielt sich dort alles ab. Nur hier, was wir hier haben, das ist die Spitze des Eisberges. Also nicht viel, nur die Spitze des Eisberges, vielleicht nicht einmal eine Promille von der Wirklichkeit, was wir denken als Wirklichkeit. Aber es gibt andere Welten, die sind auch Wirklichkeiten. So ins Jenseits geht man nicht, ins Jenseits wird man getragen. Plötzlich nahm eine Wolke ihn weg. So eine Wolke nahm weg. Man wird getragen von den Engeln, man wird eingesammelt. Die Erlösten werden ganz besonders eingesammelt. Und ich muss versuchen, so kompakt wie möglich die verschiedenen Wirklichkeiten aus dem Jenseits zu betrachten. So, man wird heimgetragen von Gott. Das ist das Zuhause, die ewige Heimat. Wirklichkeiten. Die meisten Leute haben keine Antenne für das Jenseits. Was ist das Jenseits? Die meisten denken nur, was ich sehe, das glaube ich und das ist. Aber nein, wir haben Mikroskope, Teleskope und Radare. Wir sehen, können so viele andere Dinge sehen, auch ohne, dass wir sie hier greifbar nah haben. Ich denke nur an Radiowellen. Die Radiowellen existieren auch, gehören auch zum Jenseits. So, wenn du einen Radioempfänger hast oder was auch immer, du kannst empfangen, du kannst telefonieren. Wir kommunizieren, ja, übersinnlich eigentlich. Wenn ich einem Steinzeitmenschen erzählen würde und sagen, du, ich spreche mit meinem Papa auf der anderen Seite von der Welt, irgendwo in Japan, oder da sagt er, du spinnst, sowas ist nicht möglich. Doch, du siehst, was wir inzwischen alles zustande bringen. Zum Jenseits oder ja zu der anderen Wirklichkeit, in der Bibel heißt es, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat oder festgestellt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. So, nicht nur denen, die ihn lieb haben, auch die Ungläubigen haben einen Anteil am Jenseits. Jeder geht von uns einmal ins Jenseits. Und er ist dann in einer anderen Welt, umgeben von anderen Welt. Jesus erzählt ein Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Und das spielt sich alles im Jenseits ab. So, als ich mal den Herrn so gesucht habe und gebetet habe, Gott hat mir einige Dinge gezeigt über das Jenseits. Also man kann auch durch Beten und Fasten und sich Gott widmen, kann man einige Dinge erfahren. Kann Gott einfach aufschließen, anhand von Wort Gottes. Und es ist nicht im Widerspruch zum Wort Gottes, diese himmlischen Welten. Paulus war versetzt in eine andere Welt. Am Sonntag und ein paar Tage vorher habe ich darüber gesprochen, dass es mehrere Himmel gibt. Dieser Luftraum, was wir hier haben, das ist ein Teil des Himmels, dann der Sternenhimmel, der Kosmos, das ist ein Teil des Himmels und dann haben wir den Thron Gottes. Und der Thron Gottes, da sind die wenigsten dort angekommen. Im Kosmos, da können wir mit Raketen hinfliegen. Und da heißt es sogar in der Bibel, auch wenn du deine Nester auf den Sternen bauen würdest, ich will dich von dort wieder zurückholen. Also du musst denken, wie intelligent die Bibel ist. Nester auf den Sternen bauen, auf dem Mond, eine Station auf Mars oder Jupiter oder wo auch immer. So, ich will dich von dort wieder zurückholen. Es gibt kein Entrinnen dem allmächtigen Gott. Wir werden alle eines Tages vor dem Thron Gottes gestellt. Das ist das jüngste Gericht. So, ich versuche, die kleinen Einblicke, die Gott mir gegeben hat, ein bisschen weiterzugeben, um zu verstehen, wie funktioniert das Jenseits. Das ist eine Welt für sich selbst. Eigentlich zuerst einmal ist es eine parallele Welt. Diese Welt und die andere Welt, die sind sehr identisch. Das, was hier ist, ist auch dort, nur ohne Raum und Materie und ohne Zeit. Was wir hier haben, ist die eine Seite des Universums, die sichtbare Seite. Dein ist das Reich, gehört auch das Jenseits dazu. Und eine Wolke nahm ihn weg. Plötzlich hat er sich aufgelöst, war nicht mehr da. Das Jenseits ist gar nicht weit weg von uns hier. Wenn wir genau betrachten, wenn wir träumen, wir haben Einblicke ins Jenseits. Im Traum sehen wir Welten, die sind zuerst mal nicht reell für uns, nicht greifbar, aber sie sind reell. So, durch die Seele merken wir, fühlen wir, da gibt es noch etwas anderes als das, was ich habe. Und mein Unterbewusstsein ist auch ein Teil des Jenseits. Das Bewusstsein ist zum Greifen nahe. Das kann ich bestimmen, aber das Unterbewusstsein kann ich nicht bestimmen, da habe ich keinen Einfluss. Und Gott hat den Menschen geschaffen und er gab ihm etwas aus dem Jenseits. Er blies seinen Atem ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gut, mit dem Tod geht die Seele wieder zurück zu Gott. Bei der Beerdigung sagt man immer, von Erde bist du, zu Erde sollst du werden, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Doch was von Gott ist, das geht zu Gott zurück. Mit dem Tod endet unser Leben nicht. So, wir hören mit unserem Bewusstsein auf oder mit unserer Wirklichkeit, unser Körper zerfällt. Raum und Materie hört bei uns auf, aber wir sind in einer anderen Welt. Und noch etwas, wir sind nicht erst im Jenseits, wenn wir gestorben sind, wir kommen aus dem Jenseits. Vor der Geburt hat Gott uns gewollt, vor Grundlegung der Welt hat er uns bestimmt. Also du bist nicht erst mit der Geburt hier ins Diesseits gekommen und dann hier ins Jenseits. Nein, du kommst schon aus der Ewigkeit, du bist ein Teil der Ewigkeit und der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt gehen wir in diese Ewigkeit, diese Herrlichkeit. Wir existieren also vor Grundlegung der Welt nach der Bibel. Uns umgeben Wirklichkeiten, wir spüren, ahnen, spüren, wenn jemand an uns denkt, für uns betet, uns verflucht, verhext, wir nehmen das auch wahr, das kommt auch aus dem Jenseits. Deshalb, wir brauchen den Schutz, der Herr will unser Schild und Schirm sein, damit wir von diesen Welten aus dem Jenseits, von da drüben sozusagen, geschützt werden. Wir haben dann die Unterwelt, das ist das Böse, Dämonische, der Teufel, und wir haben dann die Überwelt, das ist Gott und die Herrlichkeit. Nur damit wir so uns ein paar kleine Bilder haben können oder vorstellen können über das Jenseits. Da, wo der Thron Gottes ist, da ist der Himmel, da ist die Herrlichkeit und da kommt nur einer jetzt noch hin, das ist Jesus Christus. Er kommt von dort drüben und er ist wieder auch dort zurückgegangen. Eigentlich auch der gesamte Kosmos ist voller Leben. In der Bibel heißt es, die Sterne loben dich, Herr. Wenn ich so die Bibel lese, Psalm 148, Vers 3, lobt ihn Sonne, Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Die schwarzen Löcher loben Gott nicht. Also auf den Sternen müssen wir Menschen forschen, wir wissen, da muss noch Leben außer uns irgendwo im Kosmos geben. Die Sterne loben dich. Alle leuchtenden Sterne loben dich. Preis nicht. Oder rufen das Leben hervor. Die Sterne sind Geschöpfe des zweiten Himmels. Der erste Himmel, das ist unsere Lufthülle, unsere Atmosphäre und die Wolken. So, der dritte Himmel, dann ist die ewige Welt Gottes. Und wir Menschen können dort nicht erforschen, diese Welt nicht erforschen. Wir können alle die ersten zwei Welten können wir erforschen, aber die andere Welt kann uns nur offenbart werden. Jesus Christus hat uns einiges mitgeteilt aus jener Welt. Der dritte Himmel ist außerhalb von Raum und Zeit. Dort wohnen die guten Engel, die zu Gott gehalten haben. Und wir wissen ja von der Bibel, dass der Satan ein Drittel der Engel verführte und mit sich riss in die Rebellion. Und ja, und das sind die Dämonen, die jetzt hier geistern auf dieser Erde. Deshalb ist diese Erde so verdichtet von Dämonen und teuflischen Mächten. So, dann gibt es Diesseits und das Jenseits. So, und wir wollen uns Gedanken machen über das Jenseits, diese andere Welt, die uns umgibt. Und ich werde kurz streifen, auch die Unterwelt, auch die gehört zum Jenseits. Wie funktioniert das? Die Juden kommen zu Jesus und sagen, du, hör mal, euer Jesus treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Teufel, durch den Beelzebub. Und dann sagt Jesus, wenn dieses Reich nicht eins wäre, wie kann es bestehen? Also Satan hat eine Hierarchie, hat sein Reich gut organisiert, hat Unterteufel und Unterteufel. Also diese satanische Welt funktioniert genauso wie die Welt Gottes, auf der gleichen Art und Weise. So, es ist ein so praktisch Parallelwelten immer. Jesus ist der Herr, und jetzt halte ich bitte fest, Jesus ist der Herr vom Himmel, vom Thron Gottes, wo der Vater, Sohn und Heiliger Geist residieren, von der Residenz Gottes. Jesus ist der Herr über den Luftraum, und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde, auch die Unterwelt, auch die Hölle sozusagen, gehört zum Reich Jesu. Und eines Tages wird Jesus den Teufel rauswerfen. Der Satan ist ein Geist, ein Geist. Geister kann man nicht vernichten, Geister kann man nicht totschlagen, Geister kann man nicht erschießen, so, die kann man nur davonjagen. Und Jesus wird Satan von dieser Erde vertreiben, diese Erde reinigen und dann, das heißt, dieses System floh und es wurde kein Platz gefunden. Jesus ist Herr über alle Welten. Dein ist das Reich. Uns umgibt die Ewigkeit. Wir kommen von dort und wir gehen dorthin. Und nach dem Tod gehen wir praktisch von hier gleich im nächsten Schritt. Wir sind im Jenseits. Das Jenseits ist gar nicht so weit weg. Wir denken da irgendwo im Kosmos. Und dort schwirren die Seelen herum. Ewigkeit ist das Jenseits. Und in der Bibel, Hebräer 4, Vers 14 heißt es, also von Jesus, er hat dann die Himmel durchschritten. Er hat die gesamten Welten durchschritten, auch die Unterwelt. Er ist hinabgestiegen und hat das Gefängnis gefangen geführt. Und hier Hebräer 4, Vers 14. Weil wir den einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel, nicht nur den Himmel, sondern die Himmel, also Vielzahl, Mehrzahl, durchschritten hat, so lasst uns an ihm festhalten, an unserem Bekenntnis. So, Jesus hat alle Himmel durchschritten, alle Reiche, Bereiche von der Unterwelt, diese Erde, das Kreuz, das Leiden. Ja, dann die Wolken nahmen ihn weg und er ist, also alle Himmel hat er durch erlebt, eine Wolke nahm ihn weg und er wird wieder auf den Wolken kommen. Mit der Wolke ging er weg und mit der Wolke kommt er wieder. Plötzlich ist er da. Und ihr werdet sehen, dass Menschensohn auf den Wolken des Himmels daherkommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. So steht es in der Bibel. Warum? Weil die zwei Engel gesagt haben, und dieser Jesus wird wiederkommen. Wir gehen Himmel, oder wie ihr gesehen habt, gehen Himmel fahren. Wogegen jetzt Elia, Henoch oder Moses oder wer auch immer, die müssen alle zurückkommen zum Sterben hier auf dieser Erde. Oder sie sind gestorben. Meines Erachtens, sie sind alle gestorben. So, der Henoch wurde nicht mehr gefunden. Verstehst? Moses wurde von Gott begraben. Auch nicht mehr gefunden. Wo liegt sein Grab? Und Gott hat es gewusst, warum er das macht. Sonst hätten die Leute ihn bis heute noch angebetet und einbalsamiert. Und was auch immer ist, Moses wurde nicht mehr gefunden. Und von Elia heißt es, und ein Wetter, ein Sturm, eine Windhose oder was auch immer war, nahm ihn weg. Und er wurde gesucht von den 50 Prophetenschülern. Und dann hat Elisa gesagt, du, es hat keinen Wert, wir finden ihn nicht. Wir haben den Mantel hier, aber wir werden den Elia nicht finden. Und Elia ist nicht entrückt worden, wie wir denken, sondern er ist im Wetter weggeblasen worden, weggepustet. So steht es in der Bibel. Du musst gründlich das studieren. Die sind alle, wir denken, dass die entrückt sind, für die gibt es keine Bestätigung, dass sie entrückt sind. Man hat sie nicht mehr gefunden. Man hat sie gesucht. Man hat Henoch gesucht. Man wird Moses wahrscheinlich auch gesucht haben. Und Elia hat mal gesucht und nicht gefunden. So. Aber Jesus, er ist vom Geist Gottes oder von den Engeln bezeugt worden und er wird wiederkommen. Er ist jetzt beim Vater und wir sehen Stephanus, als er gesteinigt wurde, das ist ein wichtiges Zeugnis. Er sah den Himmel offen, er sah den Thron Gottes und Jesus stehen zu der Rechten der Majestät Gottes. Also er hat Jesus gesehen, wie er neben dem Thron steht, was wir hier gelesen haben, der die Himmel alle durchschritten hat. Paulus ist diesem auferstandenen Jesus begegnet. Das heißt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist eine Jesus-Offenbarung gewesen. Johannes auf der Insel Patmos sah Jesus. Also Jesus ist in den Himmel gefahren, Jesus existiert und Jesus lebt. Er ist nicht einfach begraben. Das Grab war leer. Auch wenn wir also die Geschichte lesen. Außer Jesus kam sonst niemand vom Himmel und ging in den Himmel. Außer ihn, den Herrn Jesus Christus. Und Paulus sagt, so wie wir jetzt wir beschäftigen uns mit dem Jenseits. So wie es einen irdischen Körper gibt, so gibt es auch einen himmlischen Körper. Praktisch, ich kann mir diese beiden Welten, diese Parallelwelten mir vorstellen, wie ich hier im Leib lebe, so lebt auch die andere Welt neben mir nachher durch den verwandelten Körper. In der Bibel wird immer vom Zwilling geredet. Jeder hat einen Zwilling. Nicht, dass er ein Zwilling ist, sondern er hat einen Zwilling. Das Unsichtbare von dir, das existiert irgendwo neben dir. Und das weißt du vielleicht gar nicht, das siehst du nicht. Aber wir haben einen Körper, vollkommen, vollendet, heilig, wie auch immer. Es ist interessant noch nebenbei ganz schnell, was passiert mit den Leuten, die Selbstmord begehen. Und diese Menschen, die Selbstmord begehen, die werden in der Ewigkeit einsam sein, sehr einsam. Die haben ihr Leben weggeworfen, die haben ihr Leben aufgegeben. So, und die also bewusst ihr Leben beendet haben und die beleidigen Gott. Jeder Selbstmörder beleidigt Gott, denn Gott hat das Leben geschaffen und das Leben gegeben und wir sollen mit dem Leben dankbar sein. Was nach außerhalb, wie wir sonst sterben, das ist eine andere Sache. Aber Selbstmord ist also einfach, ich will dieses Leben nicht mehr leben. Und man wirft dass auch das ewige Leben einfach zum Fenster raus. Und die Bibel sagt, und sie werden hinausgeworfen und es wird heulen und Zähne knirschen und klappern sein. Das ist also eine sehr schreckliche Geschichte mit dem Thema Selbstmord. Aber das ist nicht ein Thema, was mich hier beschäftigt, sondern wo sind wir, wenn wir gestorben sind, wenn mein Körper zerfallen ist, Staub zu Staub, Asche zu Asche, doch die Seele, wo ist die Seele? Die Seele geht zu Gott zurück. Wenn man heute einem primitiven Höhlenbewohner erzählen würde, du stell mir vor, aus dem Kasten kommt Musik raus, aus dem Radio meine ich, da würde er sagen, bist verrückt. Aus dem Äther kommt keine Musik und doch, du brauchst nur einen Empfänger und dann kommt schon Musik aus dem Radio. Der Höhlenbewohner, würde, dieser Steinzeitmensch würde das gar nicht wahrnehmen. Er würde mich auslachen oder vielleicht sogar Angst vor mir bekommen. Ein Geist. So wie es einen himmlischen Körper gibt, so gibt es einen irdischen und wie es einen irdischen gibt, so gibt es auch einen geistlichen Körper. Wenn ich dann eben das Radio vorspiele und ablaufen lasse und der Sender, die Musik sendet oder und so weiter, dann wird er wahrscheinlich denken, ich wäre ein Außerirdischer, der etwas aus der anderen Sphäre irgendwo bekommt. Von der Bibel und dem Heiligen Geist weiß man, durch die Offenbarung und durch die Reden, Lehren Jesu, was das Jenseits ist. Es ist also eine andere Wirklichkeit, die unsichtbare Welt. Und das ist mehr als nur was zum Greifen. Denn wir haben in der Bibel von Paulus lesen wir, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat, das hat Gott bereitet und für alle, nämlich das Gute, das Positive hat er für alle bereitet. Uns umgebend also unsichtbare Welten, so wie das, wie uns hier Luft umgibt, der sichtbare Himmel, so umgibt uns auch der kosmische Himmel. Wir sind abhängig von den Planeten, wir sind abhängig von, dass alles so ineinander funktioniert. Und wir sind umgeben auch vom Thron Gottes. Seine Augen schauen herab und sehen und beobachten uns. So, eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Das ist auch wieder, was wir haben. Ich denke, dass viele Menschen keine Ahnung haben über das Jenseits. Für mich war ein Schlüssel ein Traum, was ich von meiner Mutter hatte. Als meine Mutter gestorben ist, also eine Weile, paar Wochen tot war, plötzlich habe ich im Traum, meine Mutter will zu mir einziehen. Mit. Und an der Hand hat sie ihren ganzen Schwanz von Angehörigen, die ich zum Teil kannte vom Gesicht und sagt, Mutti, was willst du? Ja, ich will bei dir wohnen oder bei euch wohnen. Da habe ich gesagt, Mutti, das geht nicht. Wir haben nur 3 Zimmer, wir brauchen alles selber. Und dann sagt die sichtbare und unsichtbare Welt, das weiß ich noch, was sie mir gesagt hat. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und so, diese Welten gehören zusammen, die sichtbare und unsichtbare Welt. Und darüber möchte ich einige Gedanken mit euch teilen. Ich habe euch am Sonntag gesagt, Jesus ist vom Ölberg weggenommen worden. Der Ölberg ist ein interessanter Platz. Wenn du auf dem Ölberg stehst und dich dorthin drehst, da siehst du Wüste. Und wenn du nach vorne schaust, siehst du den Tempel, Jerusalem, das Grüne, Judäa. Du siehst die Welt, wie sie ist. Und auf der anderen Seite ist die Wüste. So 2 Welten. Und diese 2 Welten sind reell. Sie umgeben uns. Und die einen haben den Berg schon erstiegen. Die sind jetzt, die sehen Jerusalem, die Stadt Gottes. Und die anderen sind noch in der Wüste und pilgern hinauf zum Berge Gottes, dass sie dort Jerusalem sehen und Jerusalem begrüßen. Denn das Schöne dabei ist, wenn du als Tourist dort ankommst, das ist eine Geste, den die Reiseleiter machen. Auf dem Ölberg, wenn du oben bist, kriegst du einen Karmelwein. Da wirst du begrüßt mit Wein und du willkommen in Jerusalem. Also das ist also, du sollst mit Freuden begrüßen. Aber das ist auch in der Bibel, wir haben das auch von der Bibel. Jesus wird mit uns das Abendmahl feiern und halten, wenn er wiederkommt. Wir werden begrüßt. Also jetzt siehst du Jerusalem, die Stadt Gottes, die Welt Gottes, den Thron Gottes, wo Gott residiert. Und wir wissen, der Mann, der unter die Räuber fiel, der ging von Jerusalem weg nach Samaria, es geht bergab. So von Jerusalem. Wenn Menschen sterben, sie besteigen den Berg und sie sind auf der anderen Seite des Berges. Wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Du hörst vielleicht ihre Stimmen, ihr Jubel, ihr Gesänge aus dem Tempel. Man liest in der Bibel, als die Gott lobten und priesen, hat man noch kilometerweit gehört, das Loben und Preisen der Leute im Tempel. Also das ist durchaus möglich, denn seit Jesus gibt es keine Grenze zwischen Tod und Lebenden. Er hat diese Grenze überwunden. Und deshalb ist auch wichtig zu wissen, ja, einige Tote, Verstorbene wurden plötzlich bei der Auferstehung Jesu oder bei der Kreuzigung Jesu wurden in Jerusalem gesehen. Also durch das Erdbeben oder durch was auch immer verursacht, da wurden Leute in Jerusalem gesehen. Plötzlich wurde alles sichtbar. Die Bibel spricht, so wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen. Also wenn du, wie du stirbst, deshalb habe ich gesagt, über einen Selbstmord, und so bleibst du liegen. Also wenn du das Leben weggeworfen hast, hast du weggeworfen, jetzt, das ist Gott überlassen, wie er das macht. Ich bin überzeugt, Jesus starb auch für die Selbstmörder. Aber es ist schwer zu verständlich zu machen, und ich denke, dass du dann eine große Prüfung noch bestehen musst oder ja vor Gott stehen wirst und rufen wirst, meine Seele, gib meine Seele wieder zurück, denn du hast bewusst die Seele und ist alles hinausgeworfen. So, nach dem Tod werden die Kinder Gottes offenbar. Die werden als erstes, deshalb heißt auch in der Bibel, selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Die sind die Erstlinge der Schöpfung. Nach der Auferstehung werden wir das sein, was Jesus war. Also wie funktioniert das jenseits, wie Jesus nach der Auferstehung war? Jesus war noch nicht im Himmel, der war noch 40 Tage unter den Menschen. Der offenbarte sich wie ein Geist, aber war kein Geist. Er hat voll Leib gehabt, er zeigte seine Wunden, er hat sogar gegessen, Fisch gebraten. Der Herr Jesus isst gerne Fisch. Aber vielmehr, das ist ein Symbol, nicht, dass er besonders Fisch mochte. Also wir werden auch diesen Platz so einnehmen in seinem Reich. Der Herr Jesus sagt zum Schächer, als er starb, noch im gleichen Moment, bevor er starb, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Also die unsichtbare Welt, wo die Erlösten und auch nicht die Erlösten, die sind nicht in der Hölle. Die meisten Leute glauben, wenn man gestorben ist oder unselig gestorben ist oder was auch immer es als Unbekehrter gestorben ist, dass er in der Hölle ist. Seit Jesu Tod gibt es keine Hölle als solches. Jesus hat das Gefängnis, das Totenreich gefangen genommen. So steht es in der Bibel. Er nahm das Totenreich gefangen. Eine andere Predigt, passt nicht hier rein. Aber du wirst mit mir noch im Paradiese sein. Das galt auch dem anderen Schächer. Nicht nur dem einen, der an Jesus glaubte, aber da werden beide zusammen sein. Im Paradies, sie werden ruhen von ihren Werken. Sterben und Tod ist so etwas, als wenn du schläfst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen guten, tiefen Schlaf hast, da kann man dich mit dem Bett davon tragen, unter Umständen. So, das ist, und morgens wachst auf und weißt nicht mehr, was gewesen ist, was du nachts geträumt hast. Und so ähnlich ist auch das Sterben, das Gestorbensein. Wir werden unsere Plätze erst einnehmen im Reich Gottes oder wo auch immer, nach dem Gericht. Deshalb ist das Gericht sehr wichtig. Selig und heilig ist der, heißt es in der Heiligen Schrift, der Teil hat an der Erstauferstehung. Das ist die Entrückung für die Gläubigen. Paulus sagt auch, wir werden denen nicht zuvorkommen, die gestorben sind oder die noch leben. Wir werden alle zusammen beim Ton der Posaune entrückt werden und bei Christus sein, mit Christus regieren. Das ist die eine Seite. Dann gibt es, weißt du, und im Gericht, das ist so wichtig, dass das Gericht stattfindet. Ich will das Gericht haben, und so um jeden Preis. Ich möchte meinen Lohn haben. Ich möchte belobigt werden. Ich möchte belohnt werden für das, was hier war. Und die Bibel sagt, dass bei jedem Menschen und ihre Werke folgen ihnen nach. Alles, was du in deinem Leben getrieben hast, gemacht hast und nicht gemacht hast, deine Werke folgen dir nach. So, wir müssen warten. Alle, ob es Petrus ist, Paulus ist, die vor 2000 Jahren gestorben sind, wir müssen warten auf den Tag der Auferstehung, alle miteinander. Die Erlösten, die werden königliche Priester sein, sie werden ihren Platz im Reich Gottes einnehmen, sie werden mit Christus regieren, sie werden ihr Amt antreten, denn sie sind jetzt schon durch das Gericht gegangen. Wer sich jetzt richtet, der wird nicht gerichtet werden. Wie funktioniert das Jenseits? Also, wer jetzt reif wird, wer jetzt vollkommen wird oder wächst in der Gnade Gottes, der wird von Gott so angenommen, und dann werden sie, wenn sie auferstehen, mit Christus bei seiner Wiederkunft regieren. Und die Auferstehung findet erst, wenn Jesus wiederkommt auf dem Ölberg. Und ihn werden sehen alle, auch die, die ihn gestochen haben. Auch die, die ihn umgebracht haben. So, und was ist mit den Leuten, die nicht vollendet sind? Nun, die müssen warten bis auf diese allgemeine Auferstehung. Sie werden alle auferstehen. Die Bibel sagt, der einen zum Guten, zum ewigen Leben und der anderen zur ewigen Verdammnis. Was ist die ewige Verdammnis? Die ewige Verdammnis ist Gottes Ferne. Und Gottes Nähe ist Leben und Licht und Friede und so weiter. Und je weiter du von Gottes Thron weg bist, du bist in der Eiszeit, frierst. Und dann am Schluss, und in der Bibel heißt es, wir sollen alles dran setzen, dass wir nicht nackt und bloß erfunden werden. Und am Schluss werden die, die wirklich nichts geleistet haben, gottlos gelebt haben, geflucht haben, gesündigt haben, die werden nackt und bloß stehen. Und die werden sich schämen und vor Schande vergehen. Und wohl dem, der jetzt mit Furcht und Zittern seine Seligkeit geschafft hat und sich bemüht hat. Deshalb ist so wichtig, dass wir jetzt versuchen, alles dran zu setzen, dass wir reich in Gott sind und dass wir nicht nackt und bloß und jämmerlich und elend erfunden werden. Deshalb liest die Sendschreiben. Und die Sendschreiben beschreiben den Zustand nach der Ewigkeit, nach dem Tod. Und die erste Liebe verlassen, die erste Liebe zu Gott. Und kaufe Augensalbe. Wir kennen ja die Geschichte von den törichten und klugen Jungfrauen. Und die haben verpasst, Öl einzukaufen oder mitzunehmen. Deshalb sei klug und kauf jetzt zu Lebzeiten Öl, damit du nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend gefunden werden. Denn es wird schrecklich sein, auch Christen. Ach, das brauche ich alles nicht. Ach, das ist unnötig. Luxus. Wir brauchen jeden Luxus. Dass wir nicht nackt, bloß, jämmerlich und elend erfunden werden. Deine Taten und deine Worte befördern dich. Der Dienst, den du tust, die Liebe, die du übst, Gottes Reich und so weiter. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, da wird euch alles solches zufallen. Gehört nicht, dass du irdisch gesegnet wirst, sondern auch geistlich, dass du nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend erfunden wirst. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nicht nur Essen und Trinken, Nahrung, irdische Art und Weise. Reich Gottes ist vollkommen, unvorstellbar schön. Also der Heilige Geist. Und Gott hat mir einige Dinge erlaubt, in der Zeit des Fastens zu sehen, was das Reich Gottes ist. Ich bin fasziniert. Man kann gar nicht beschreiben. Und wenn ich beschreiben würde, würde ich sagen, du bist verrückt. Sowas gibt's nicht. So wie mit dem Radio. Transistor, es ist unfassbar schön, das Reich Gottes. Und deshalb, es lohnt sich, hier zu kämpfen, zu arbeiten, sein Bestes zu geben für den Himmel. Denn wir werden sehen, wie vollkommen alles ist, alles rein, geordnet, heilig. Alles perfekt. So perfekt kennst du diese Welt gar nicht. Und wer dorthin möchte und das Ziel Gottes erreichen möchte, der muss jetzt schon in seinem Leben das tun, was uns die Bibel lehrt, Christi Gehorsam zu üben, damit wir am Thron Gottes auch wirklich würdig stehen können. Der Heilige Geist schult uns, der Heilige Geist lehrt uns, wie wir dort uns benehmen sollen. Das war auch das Thema von Sonntag. Und wie funktioniert das Jenseits? Wir können in den letzten Abschnitten der Offenbarung lesen, und die ganze Offenbarung ist nichts anderes als eine Offenbarung des Jenseits und die Hütte Gottes bei den Menschen. Da wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, keine Träne sein, keine Nacht sein, keine Hitze sein, da wird es keine Sonne geben und es wird auch keinen Mond geben, also keine Trauerzeit. Das alles wird nicht mehr geben. Das ist Jenseits. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und du kannst schon ein Stück Hütte Gottes hier erleben, darfst erleben, aber du bist noch nicht dort, wo du hin möchtest. Thron Gottes. Jenseits besteht aus guten und bösen Geistern. Die sind zwar in getrennte Sphären. Auch im Paradies. Die einen sind da und die anderen dort. Das Paradies ist ja umzäunt von vier Flüssen, vier Strömen. Thema für sich selbst. Während man sich hier frei bewegen kann, auf dieser Welt noch, im Jenseits gibt es keine Bewegungsmöglichkeiten. Bis zu der Auferstehung der Toten. Da sind sie, sie ruhen von ihren Werken. Jesus sagt über Lazarus, als er gestorben war, der schläft. Oder das Kindlein schläft, die Tochter des Jairus oder der Jüngling von Nain, die schlafen. Und dort ist, im Jenseits ist alles gebunden. Da gibt es auch keinen Teufel, auch der Teufel ist gebunden im Jenseits. Der Teufel kann dort nicht mehr machen, was er will. Er ist gebunden. Und auf ihre zugewiesene Zone, auf ihren zugewiesenen Platz beschränkt. Sie haben keinerlei Bewegung. Also die Bösen sind eingeengt. Denk an die Geschichte vom reichen Mann. Jesus weiß, wie dort zugeht. Und deshalb sagte, der Lazarus wurde in Abrahams Schoß getragen. Und der ruht dort. Der will nichts vom reichen Mann wissen. Den interessiert der reiche Mann auch gar nicht. Der hat seinen Frieden, seine Ruhe, seine Freude. Er ist gut aufgehoben. Aber der reiche Mann leidet Pein. Der reiche Mann sieht, wo der Lazarus ist, beneidet den Lazarus. Sagt er, schick doch den Lazarus rüber, dass er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Zunge benetze. Ich leide Pein. Also im Jenseits, Menschen, die nicht erlöst sind, leiden Pein. Und zwar ohne, dass sie gequält werden, schon allein zu wissen, der Lazarus ist dort, der Erlöste, der Heilige. der Gottfürchtige und Gläubige. Und dann plötzlich besinnt er sich, du, ich habe noch 5 Brüder. Schick doch den Lazarus runter, dass meine 5 Brüder gewarnt werden. Also siehst du, im Jenseits gibt es eine vollkommene Wahrnehmung für die und jene. Also Wahrnehmung, schick, dass er meine 5 Brüder warnt. Und dann sagt Jesus, ja, Moses und die Propheten, lass sie dasselbe hören. Der reiche Mann war gebunden und er ist drüben auch gebunden. So wie du hier bist, so bist du drüben nachher. Wenn du hier frei bist, bist du drüben auch frei. Lazarus war arm, der hat nichts gehabt, der wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche, der war gebunden an seinem Reichtum. So, und ich möchte auch ein paar praktische Sachen, nicht nur vom Himmel und Jenseits und so weiter fabeln, nein, ich möchte auch ein paar praktische Dinge. Was kann ich jetzt tun, wenn ich weiß, es gibt Jenseits, das Jenseits existiert? So, jetzt kann ich mich lösen von Dingen, die mich hier binden. Denn das, was mich hier bindet, bindet mich auch drüben. Denk drüber nach. Das, was mich hier bindet, bindet mich auch drüben. Woran ich hier sündige, daran werde ich leiden in der Ewigkeit. So. Und was ich hier, wovon ich hier mich gelöst habe, von dem bin ich auch dort los. So, Lazarus hat geduldig gelitten und jetzt erfreut er sich der Gnade und der Güte Gottes. Er ruht in Abrahams Schoß. Gottes Gerechtigkeit sorgt für den Ausgleich. Und das Gute dabei ist, im Jenseits kann niemand sich was kaufen. Niemand sich was verdienen. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Was man sät, das erntet man. Und das ist nicht erst hier in diesem Leben, sondern die Bibel spricht über das ewige Leben. Deshalb, wir sollen Gott nicht spotten oder lästern und sagen, sowas gibt's nicht. Und deshalb heißt es, Gott lässt sich nicht spotten, dass, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und zwar ganz genau. Wenn du eine gute Ewigkeit haben willst, und nicht nur hier ein gutes Leben, sondern eine gute Ewigkeit, musst du jetzt schon mit Gott wandeln, Gott lieb haben, Gott vertrauen und dich verändern lassen, so weit wie möglich. Und wenn du den guten Willen hast, dann wird Gott das Übrige noch tun. Er wird deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Aber wenn du keinen Willen hast, keine Lust hast und dein Leben wegschmeißt, wird das auch nicht funktionieren. Du musst dich auf diesen Verwandlungsprozess einlassen und Gott sieht es, ob du bereit bist, verändert und verwandelt zu werden im Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deinem Wesen, in deiner Natur. So David sagt einmal, durch Kämpfe hast du mich stark gemacht. Und ich sag, Gott benutzt alles in unserem Leben zu uns zu verwandeln. Durch Krankheit hast du mich gesund gemacht. Durch Armut hast du mich reich gemacht. Ich könnte weiter dieses hier dichten. Durch die Krisen hast du mich gefestigt. Und deshalb sind diese Dinge da. Ich möchte ein Wort, das gibt es wahrscheinlich nicht im Deutschen, aber trotzdem, Gott kann dich entmaterialisieren. Weißt du, dass du von der ganzen Materie wegkommst, dass du nicht mehr, ach, ihr könnt mir alle gestohlen bleiben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das war der Glaube vom Hiob. Dich aus diesem fremden Joch ausspannen, du kannst dich entmaterialisieren. Einfach weg. Könnt das Geld, könnt die Gesundheit haben, könnt alles Irdische haben, ich löse mich davon. So, das wäre, ich lasse die Dinge los. Wenn du mit Gott übereinstimmst und in Harmonie bist, dann bist du selig, dann bist du glücklich, bist entspannt. Und das passiert. Und das wird fortgesetzt weiter, diese Welle, diese Schwingung oder wie man das nennen möchte. Das wird fortgesetzt. Gottes Geist will dich entmaterialisieren. Denk drüber nach. Von diesem irdischen Erlösen. Und deshalb wird man alt, deshalb wird man krank, damit man sich noch mehr und mehr davon allem distanziert. Dass man nicht mehr an den Menschen hängt, nicht mehr an irgendwelche Institutionen hängt. Gott, ich habe nur dich. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist das Gebet eines gläubigen Menschen. Entmaterialisieren. Weg von diesem fleischlichen Denken, weg vom Raum und Zeit, weg von dem Zeitlichen, von dem Vergänglichen, von allem Irdischen. Und wenn die Stunde Gottes kommt, du wirst entschädigt, so wie Lazarus. Der wurde entschädigt für das alles, worauf er hier verzichtet hat. Er hat hier gelitten, die Hunde leckten seine Wunden und er lebte von den Brosamen, die von des Reichen an den Tisch fielen. Viele haben falsche Ziele, sind unrealistisch. Die denken, das Leben geht genauso weiter wie hier. Nein, deine Einstellung ist wichtig. Das Jenseits hängt so viel von deiner Einstellung ab, wie du hier denkst, was der Mensch sieht. Und Samenkörner sind sehr klein, das muss keine große Kürbis sein oder was weiß ich, ein Senfkorn. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann werden die Berge versetzt. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt? Deshalb ist die Seele das Wichtigste. Wir sollten für unsere Seele sorgen, Seelenhygiene. Wir putzen die Zähne ein paar Mal am Tag, aber putzen wir auch die Seele, wenigstens einmal in der Woche. Reinigung, vergesst nicht, die tägliche Reinigung steht in der Bibel. Wir sollten jeden Tag uns reinigen, wenn wir einschlafen, denn wir wissen nicht, werden wir morgen noch aufwachen. Keiner hat es in der Hand. Andere schlafen gleich weiter für die Ewigkeit. Und nimmt Schaden an seiner Seele. Gott will, dass du eine stabile, gesunde Seele hast. Und so wie du hier funktionierst, so funktionierst du drüben im Jenseits. So, wie funktioniert das Jenseits? Was ist dort gefragt? Worauf kommt es an? Man kann dem Körper Schaden zufügen, aber wenn du der Seele Schaden zufügst, deshalb, wenn du einen Menschen seelisch verletzt, das rächt sich bitter bei dir. Den Körper, die Wunde kann wieder heilen, aber die Seele, die seelischen Wunden. Und Gott ist auf die Seele fixiert. Und der Teufel will auch die Seele haben. Und deshalb hat Gott bei Hiob gesagt, taste seine Seele nicht an. Du kannst ihm alles wegnehmen. Kannst seine Gesundheit wegnehmen, kannst sein Hof und Haus und sein Vieh, kannst alles wegnehmen. Aber taste seine Seele nicht an. Gott wacht über unsere Seele. Und deshalb, uns sollte die Seele das Wichtigste sein. Die Seele hat eine göttliche Bestimmung. Gott will sie wieder zurück. Kommt her, ihr Menschenkinder. Er ruft die Seelen wieder zurück. Die Freuden des Lebens werden dann in der Ewigkeit fortgesetzt, aber auch die Leiden, die wir bewusst uns zugefügt haben, habe deine Lust an dem Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das kannst du auch umkehren. Also, hoffe auf den Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege. Erdgebundene Seelen werden in der Ewigkeit keine Freude haben. In aller Liebe. Sie werden das Irdische vermissen. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Schnaps? Wo sind meine Zigaretten? Wo sind meine Spielkarten? Verstehst du? Sie werden das alles vermissen. Die werden die Hölle, und das ist das Leiden. Ich leide Pein, ich habe Durst. Der reiche Mann, denk an diese Geschichte. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Im Jenseits wird nicht mehr konsumiert. In dieser Art und Weise, wie wir hier gewohnt sind, dort wird genossen. Nicht konsumiert einfach nur, dass ich meinen Bauch fülle. Nein, es wird genossen. Musik wird gerochen, nicht nur gehört. Musik wird geschmeckt. Diese Dinge, alle Sinne werden da ganz anders aktiv sein. Dort wird nicht mehr geforscht, sondern dort wird alles verstanden. Du wirst keine Fragen mehr stellen, steht in der Bibel. Und dir wird danach nichts mehr fragen. Verstehst du, du wirst alles verstehen, du wirst den Durchblick haben. Ihr werdet alles wissen. Da wird nichts mehr verschlüsselt sein. Wenn man mit Gott im Einklang ist, es wird keine Missverständnisse geben. Und deshalb, was kann ich jetzt tun, wenn ich auf das Jenseits zugehe? Und wir gehen alle auf das Jenseits zu. Wir werden alle davor mal stehen, eines Tages. Deshalb versuch, so gut wie möglich Gott zu verstehen. Und meide alle Missverständnisse. Wenn du etwas nicht verstehst, das lass es bleiben, das geht dich nichts an. Hernach werde ich schon erfahren und ich werde noch rechtzeitig wissen, was, warum, weshalb und wieso. Dort wird es eine vollkommene Verständigung geben, nicht nur mit Handy, ohne Smartphones. Und wir werden mit Gott kommunizieren, dort wird alles Licht und Leben sein und wir werden ohne Sonne und Mond und Sterne erleben. Deshalb, es wird keine Hitze mehr sein und es wird keine Kälte mehr sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Wie funktioniert das Jenseits? Gott selbst wird das Licht sein. Am Anfang war Gott selbst auch das Licht. Es werde Licht. Da gab es noch keine Sonne und keinen Mond und keine Sterne. Das ist das ewige kosmische Licht, Gottes Licht. Gott selbst ist das Licht. Und je näher du bei ihm bist, desto mehr Leben hast du. Und je weiter weg von ihm du bist, desto mehr Hölle. Oder was wir auch immer nennen möchten, Abfall haben werden. Je weiter weg, desto weniger Licht, desto weniger Leben, desto weniger Frieden, desto weniger Freude. Deshalb versuch so nah wie möglich beim lieben Gott zu sein. Und zwar jetzt, heute, hier und das ist, wie wir unsere Position bestimmen. Näher, mein Gott, zu dir. Nicht erst, wenn das Schiff untergeht, sondern jetzt, hier. Der Tod bringt keine Veränderung der Seele. Im Gegenteil, da wird der Vorhang auf Seite geschoben und du siehst die Wirklichkeit, wie es alles ist. In unserem Leben sind die gleichen Interessen, die gleichen Wünsche dort nur viel klarer, viel intensiver, viel stärker. Und deshalb habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Hab Freude an Gott. Dort ist das gleiche Wissen nur vollkommen, vollendet, gereinigt, abgeklärt, ohne irgendwelche Beimengung und Beimischung. Dort ist die ganze Wahrheit, und zwar offen und nackt die Wahrheit. Du siehst, wie die Dinge tatsächlich sind, und da kann niemand mehr was vormachen. Meine Bibel sagt, auf 1000 Fragen werden sie keine Antwort geben können. Das ist also vollkommenes Wissen, vollkommenes Verstehen, und da ist nichts mehr verschlüsselt oder versiegelt oder was auch immer ist. So, was man hier aufgegriffen hat, oder sich angeeignet hat, zu eigen gemacht, angenommen hat, worauf dein Fuß sich stellt, das Land soll dir gehören. Das Wort gilt hier, erst für die Ewigkeit. Das gilt für das gelobte Land, für Kanaan, für die Israeliten, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land wird dir gehören. Das, was du hier im Glauben einnimmst und aneignest, egal was, hier geht es auf, worauf du deinen Fuß setzt, das Land gehört dir. Deshalb Liebe, Freude, Frieden, all diese Tugenden, die Gott uns gelehrt hat. Je reiner der Gedanke, je erhabener die Frucht und so weiter, das geht plötzlich in der Vollendung alles auf. Fang an, sauber zu denken, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund mal hier über. Im Jenseits bleibt keine Unreinheit an dir mehr hängen, da bist du vollkommen. Oder das, was nicht geworden ist, so bleibt es. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und irret euch nicht, heißt es, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das ist in diesem Kontext zu lesen, nicht nur über das positive Denken. Man muss die Bibelstelle im Zusammenhang lesen. Dort bin ich, und ich spreche jetzt von den Erlösten, ohne Flecken und Runzeln. Und deshalb sagt Paulus, ich kämpfe und ringe. Ich möchte dem Herrn eine Braut, eine Seele darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Dort verwest nichts mehr. Dort veraltet nichts mehr. Dort verliert niemand seine Form und seine Gestalt. Das, was er ist, ist und bleibt. Du wächst auch dort nicht. Und deshalb, du kannst nur hier wachsen. Und du bist hier auf diesem Planeten zum Wachsen. Drüben bist du nicht mehr zum Wachsen. Drüben bist du nachher zum Herrschen, zum Regieren, um die Aufgabe zu erfüllen, zur Anbetung Gottes. Also, wenn du was erreichen möchtest in der Ewigkeit, tu jetzt. Sei jetzt fleißig. Suche den Herrn und sein Licht. Suche seine Gegenwart, so gut es geht. So, es gibt dort keine Veränderung in der Wahrheit. Es ist so, wie es ist. Dort verändert sich nichts mehr. Nichts mehr fällt ab. Du kannst auch dort nicht mehr abfallen. Du kannst hier noch abfallen. Von Gott, von Glauben. Aber drüben gibt es keinen Abfall. Und dann sagt uns die Bibel in dem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, und dazwischen ist eine große Kluft, und die von hier können nicht darüber, und die wollen gar nicht darüber. Verstehst du? Die wollen gar nicht, haben gar kein Interesse. Der Lazarus ist eine große Kluft. Aber die Verdammten, die möchten, oh, könnte ich nur ein bisschen näher zum lieben Gott sein. Um den Himmel zu genießen, das Licht zu genießen, die Freude zu genießen, die Musik zu hören. Die Anbetung. Da hinten in der weiten Ferne, du bist kurz vor dem schwarzen Loch. Nur bildlich, dass du das verstehst. Von dort muss man auch nicht mehr fort. Dort gibt es keinen Abschied, kein Trennen, kein Fortgehen. Es wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Die drüben können und wollen nicht mehr zurück zur Erde. Haben gar kein Interesse. Wie funktioniert das Jenseits? Die Erlösten leben in einer anderen Dimension. Aber das fängt jetzt hier schon an, nicht erst im Himmel. Hier werden die Weichen gestellt. Hier wird das Fundament gelegt. Hier treffen wir die Entscheidung, um auf diese andere Ebene zu kommen. Hier müssen wir lernen, eine andere Speise zu essen. Und was ist die andere Speise? Den Willen des Vaters zu tun. Den Willen Gottes zu tun. Das ist diese andere Speise. Hier fängst du an, schon zu genießen. Ich höre auf Gott. Ich vertraue Gott. Das ist diese Speise, die du hier genießt, um in die Glückseligkeit zu kommen. Drüben werden wir mit ganz anderen Augen die Dinge sehen und betrachten, mit ganz anderen Ohren die Dinge hören, mit ganz anderem Herzen. Und wir werden alles genießen. Das, was der reiche Mann hier unten, er genoss, du hast zu Lebzeiten herrliche Tage genossen, du hast dich in Purpur gekleidet. Und jetzt, was ist aus dir geworden? Schau, ich leide Pein. Und dort genießt jetzt Lazarus die Ruhe, den Frieden in Abrahams Schoß. Die Anbetung Gottes wird deine ständige, permanente Speise sein. Und deshalb sollte jetzt die Freude am Herrn deine Stärke sein. Jetzt hier zu Lebzeiten. Die Liebe wird dort die Speise sein. Alles hört auf. Erkenntnis hört auf. Weissagung hört auf. Das hört auf. Das hört auf. Aber die Liebe hört nimmer mehr auf. 1. Korinther 13. Sie alle lieben Jesus. Und es ist keiner mehr eifersüchtig und neidisch auf Jesus. Oh, der liebt mehr den Herrn Jesus. Nein, wir lieben alle gleich. Wir sind zwar einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes gekommen. Zu einerlei Erfahrung des Sohnes Gottes gelangt. Und das, die Weichen werden hier gestellt. Du bist nicht mehr neidisch. Ja, der bekommt mehr vom lieben Gott. Nein. Jeder ist glücklich über Jesus. Und er freut sich, dass sein Nachbar Jesus liebt, dass er für Jesus da ist, sich über Jesus freut, er segnet ihn. Oh, Bruder, Schwester, danke dir. Die Erlösten halten sich aneinander. Als ich mal so einen kleinen Blick ins Jenseits hatte und als meine Mutter mit diesem ganzen Schweif kam, die haben sich einander an der Hand gehalten. Die haben sich einander, das war für mich so groß. Dieses Bild hat mein Leben ein Stück weit verändert. Ich sah, die Heiligen halten zusammen. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Und die Gläubigen halten zusammen. Und deshalb, wenn du ins Jenseits möchtest, dann musst du jetzt schon lernen, zusammenzuhalten. Festzuhalten an deinem Bruder, Schwester oder was es auch immer ist. Die Erlösten sind miteinander verbunden durch das Band, durch Jesus. Sie sind durch Jesus. Und da geht ein Strom des Lebens durch die Erlösten. Alle wollen runter. Wir wollen bei euch wohnen. Da habe ich gedacht, Mutti, was denkst denn du? Verstehst du? Die kamen nicht nur allein, sondern nein. Die ganze Kompanie. Durch jeden von ihnen fließt der Strom Gottes, der Strom der Liebe, der Strom des Friedens. Dort wird niemand ohne dem anderen sein wollen. Und die wir dort geliebt haben, oder wir hier geliebt haben, die werden wir drüben auch lieben. Die wir hier gehasst haben, natürlich, wir werden auch bei denen sein, dann, die nicht ganz nah am Thron Gottes sind. Und dann hassen wir uns gegenseitig. Und bei denen, die ganz weit weg ist, die werden verhasst sein. Und du, warum hast du mir nichts gesagt? Warum hast du mich nicht ermutigt? Warum hast du nicht mir zugerufen und mich gedrängt? Bekehr dich, bekehr dich, bekehr dich. Verstehst du? Wir werden auf dich schimpfen. Man wird den anderen dort erkennen. Also, guck mal, Lazarus, der wollte gar nichts wissen von dem reichen Mann. Der hat genug von dem hier auf dieser Erde gehabt. Aber der reiche Mann will was vom Lazarus. Der erkennt Abraham im Gleichnis. Abraham. Und deshalb, im Jenseits, wir sehen also, als Jesus auf dem Berg da, der Verklärung war, Moses und Elia erscheinen. Und plötzlich wusste Petrus, das ist Moses und das ist Elia. Die waren hier in diesem Raum, also im Luftraum. Nur zur Verständigung. Die waren nicht im Himmel, deshalb sind sie dort erschienen. Jesus war dann wieder in dieser Wirklichkeit in der Welt, aber die anderen waren hier unter uns. Und sie waren wieder weg. Hier ist gut sein. Und du siehst, bei den Erlösten, bei den Heiligen, hier ist gut sein. Lass uns gleich eine Hütte bauen. Du musst nicht eine Hütte bauen, das baut Jesus für dich eine Hütte. Ein Haus, eine Wohnung. Eine Stätte. Ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Petrus wollte gleich was Menschliches, was Irdisches. Wir können nichts Irdisches mitnehmen ins Jenseits. Dort wird niemand oder den anderen sein wollen und sich nach dem anderen sehnen. Du, wo ist, ich habe den doch zum Heiland geführt. Wo ist die Seele, den ich dienen durfte? Man wird den anderen auch erkennen und verstehen. Vielleicht ganz anders als hier. Zu Lebzeiten, du hast vielleicht den einen oder anderen gar nicht so gut verstanden. Aber dort wirst du dann die Menschen total verstehen. Den Durchblick haben, ohne dass er sich genieren muss. Ich gebe nur Eindrücke weiter, die Gott mir gezeigt hat, während des Betens und Fastens. Über das Jenseits. So viel, ich habe Aktenordner voll geschrieben und einfach das, wenn ich wieder freie Zeit hatte, alles notiert. Und es war großartig für mich, diese Dinge zu erleben, was dort, wie dort alles abläuft. die Zusammenhänge sind. Und ich habe nicht nur, dass ich etwas gesehen und beobachtet habe, nein, ich habe gleich auch mit der Bibel geprüft, wie ist das, deckt sich das mit dem Wort Gottes? Und für mich muss alles mit dem Wort Gottes decken, sonst kann ich vergessen. Will ich damit nichts zu tun haben. Das ist Spiritismus oder Okkultismus. Es muss sich mit dem Wort Gottes decken. Das Jenseits muss mit dem Wort Gottes begründet sein. Es muss aus dem Mund Jesu oder aus dem Mund der Apostel oder der Propheten offenbart werden. Ja, Moses und die Propheten, lass sie hören. Da musst du nicht groß erklären, schick den Lazarus runter, dass meine Brüder gewarnt werden. Sie haben Moses, sie haben die Heilige Schrift. So, das muss sich mit der Schrift decken, was wir glauben und was wir nicht glauben. Und dann das Schöne dabei, jeder ist dort ein Original. Halleluja. Einfach perfekt. Original, einmalig. Der geheiligte Charakter des anderen wird sofort erfasst. Weißt du, der Charakter, da musst du nicht rätseln und raten, was er ist. Du weißt es ganz genau. Wird sofort erfasst und geliebt. Die Erlösten werden sich vor Gott treffen und einander verstehen. Ach, dir ging es genauso wie mir. Ihr habt den gleichen Kampf gekämpft. Ja, und wir werden uns austauschen. Die ganze Ewigkeit werden wir dazu brauchen. Alle haben mehr oder weniger das Gleiche durchgemacht. Steht auch in der Bibel so. Nur andere Vorzeichen, andere Tonlage. Aber immer das Gleiche durchgemacht. Niemand bleibt etwas erspart. Sie haben alle die gleichen Kämpfe gehabt, ob das der David war. Lies die Geschichte Davids, so könntest du irgendeinen Heiligen aus der Bibel nehmen, die haben genau den gleichen Zirkus, den du auch hast. Paulus, Satan schlägt mich mit Fäusten. Der Jesu wurde verfolgt. Petrus, Johannes, keine Ausnahme. Alle Heiligen haben das gemacht. Die einen haben nur schneller begriffen, die anderen nicht so schnell. Das ist der einzige Unterschied, dieses Begreifen, dieses Reifen. Bei einem hat es länger gedauert, bis er kapiert hat, und der nächste in ein paar Minuten. Ah, das ist so, okay. Aber alle müssen den gleichen Weg gehen, den gleichen Stress durchmachen. Und das Wesentliche dabei ist, wie lerne ich schnell? Es ist freiwillig. Je schneller du freiwillig etwas tust, etwas begreifst, etwas machst oder etwas nicht machst, desto schneller kapierst du. Das Reich Gottes ist freiwillig. Ist niemand gezwungen. Die einen haben es schneller losgelassen, sich schneller ergeben, die Hände gestreckt, hier bin ich. Und die anderen, die haben Monate, Jahre, Jahrzehnte gekämpft. Nicht, oh Vater, nicht, nein, nein. Bis sie gesagt haben, dein Wille geschehe. Bis sie diese Passage sprechen konnten. Nicht nur mit den Lippen, sondern auch mit dem Herzen. Die anderen haben länger festgehalten, nicht losgelassen. Und Gott sagte, bitte, bring mir deinen Isaac auf dem Altar. Nein, jetzt noch nicht. Gott vergewaltigt niemand. Er quält niemand. Bei ihm ist alles freiwillig. Oder dann, du musst freiwillig die Welt verlassen. Ohne, da wirst nicht gefragt, willst du sterben oder nicht? Du musst sterben. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Wie funktioniert das Jenseits? Die andere Welt, die andere Seite des Lebens, die Ewigkeit. Wenn sich das Bewusste löst, wenn ich das zurücklasse, das Sichtbare, das Körperliche, das Materielle, wenn ich das alles loslasse, was passiert dann? Du beginnst das geistliche Leben. Das Unbewusste, das, was du bisher nicht gewusst hast, plötzlich das wird sich outen. Was du vermutet hast, was du nicht verstanden, nicht begriffen hast, plötzlich wird das reell sein. Und deshalb versuche so viel wie möglich, heute schon von der Heiligkeit Gottes zu erfahren. Die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das ist nämlich, warum wir hier sind. Um Gott näher zu kommen, wenn das Zeitliche aufhört, wenn die anderen Schichten hervorkommen und hervorbrechen dann in uns, denk drüber nach. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, nur als Beispiel. Auch das gehört, dass du dich immer wieder an die Güte Gottes erinnerst, wie gut der Herr war, wie gut der Herr dir geholfen hat. Denn in der Ewigkeit, wir werden all das wieder nochmals aufbauschen und aufrollen. Was du hier vergessen hast, was du nicht mehr daran geglaubt hast, oder wir schauen das im Licht plötzlich, im Licht Gottes, und das sehen wir ganz anders, viel intensiver. Die Farben, die werden viel intensiver sein. Solche Farben hast du noch nie gesehen hier. Viel schöner. Und plötzlich kommen diese Dinge in unser Gedächtnis, Und in deinem Unterbewusstsein schlummert so viel. Du musst nur die Zeit für dich nehmen. Die meisten Leute haben die Reise nach innen noch nicht angetreten. Tritt die Reise nach innen. Denke über nach. Nicht nur, dass du die ganze Zeit Bücher liest, Fernseh guckst, Radio hörst, Internet und was weiß ich. Nein, hör, was sagt der Geist? Deshalb sagt die Bibel, wer Ohren hat zu hören, 7-mal in den Sendschreiben. Wir haben Ohren, wir haben Augen. Höre, was der Geist sagt. Und dann ist zuerst einmal, das ist ein paar schöne Sachen. Ich hab, und das, der erste Teil immer in den Sendschreiben ist es, das ist immer irdisch, menschlich. Und dann sagt Gott, ich habe gegen dich was. Das ist das und das, was noch aufgearbeitet werden muss und sollte. Die Gegenwart Gottes bringt alles ans Licht. Alles, was wir hier irgendwie gehabt haben, geglaubt haben, wahrgenommen haben und was wir nicht wahrgenommen haben, das kommt alles ans Licht. Jedes Gefühl, mein lieber Mann, jedes Gefühl, jede Erkenntnis, jeder Geruch, verstehst du? Jede Erkenntnis, jeder Ärger, das kommt wieder alles irgendwie ans Licht. Wir werden plötzlich Dinge wahrnehmen und was war damit? Und wie bist du damit fertig geworden? Mit deinen Verletzungen. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir hier zu Lebzeiten an den Wunden, an den seelischen Wunden heilen, so gut wie möglich, so schnell wie möglich, dass wir da nicht lange rummachen. Die verletzte Seele, dass wir hier fertig werden mit der Bitterkeit, mit dem Stress. Und die Bibel sagt uns, wir werden an jenem Tage über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Denk über die Worte, die du redest, der Tag ist lang. Wie viele Worte reden wir da? Alles muss durch die Siebe Gottes gehen an jedem Tage. Und das Gute bleibt und das Böse fällt durch und du hast es nicht mehr. Deshalb prüfe, warum, die Motive. Gott will nicht große Dinge von dir sehen, Gott will dein Motiv sehen. Das ist, was bei ihm zählt. Die Seele hält hier Leib und Geist zusammen und in der Ewigkeit. Was nützt es, wenn du alles gewinnst und die Seele Schaden erleidet in Ewigkeit? Da gibt es dieses irdische Zeug nicht mehr. In der Bibel heißt es einmal, jedes Werk muss durchs Feuer gehen. Paulus schreibt an die Korinther, alles muss sich bewähren und am Feuer wird geprüft. Und was Stroh und Stoppeln ist oder was weiß ich, brennbar ist, das wird verbrennen. Und nur was Gold ist, was Edelstein ist, was wertvolles Metall ist oder Material ist, das wird bleiben. Deshalb seht zu, worauf wir bauen oder wozu du baust. Also nicht nur das Fundament muss stimmen, sondern auch, womit bauen wir? Bauen wir dann alles nur mit Strohdach? Das brennen wir zunder. Oder verwenden wir festes Material? Deshalb, der Mensch soll prüfen, ist das nur seelisch? Man kann sehr viel Seelisches bauen. Also man denkt, das ist geistlich, oh, das ist so religiös. Wir sollen zusehen, was wir bauen, für wen wir bauen und wie wir bauen. Jedes Werk muss durchs Feuer, egal wer das ist, jeder muss einfach durchleuchtet. Und muss durch den Ofen Gottes durch. Und das Interessante ist, als die drei Jungs in den Feuerofen reinkamen, die Fesseln fielen ab. Die waren ohne Fesseln drauf. Die gingen mit Fesseln rein, aber die kamen ohne Fesseln raus. Du bist nicht mehr gefesselt, du bist jetzt frei. Und an ihnen war nicht einmal Geruch des Feuers zu riechen, an ihren Kleidern. Im Jenseits wird eine andere Form der Wahrnehmung sein. Das, was hier wichtig ist, ist dort unwichtig. Und was hier so unwichtig ist, und du denkst ja umsonst und vergeblich, das ist dort Nummer eins, Priorität. Im Jenseits ist alles anders. Plötzlich bist du ein anderer Mensch. Und das, was du echt warst, das bleibt. Und das, was nicht echt ist, das wird vergehen und verschwinden. Das wird untergehen und da werden viele nackt und bloß sein. Ja, haben wir nicht gebetet? Haben wir nicht das und das gemacht? Haben wir nicht Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht dies und jenes? Lies mal Matthäus 25. Haben wir nicht das alles getan? Und dann wird Jesus sagen, ich kenne euch nicht. Was habt ihr denn gemacht? Ja, Herr, in deinem Namen haben wir nicht geweissagt. Du siehst, Weissagen ist nicht alles. Wunder tun ist nicht alles. Was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Dort wird die Zeit aufgehoben und ja, wo warst du nackt, wo warst du gefangen, wo warst du krank? Du siehst also, die Geschichte spielt sich ganz anders ab. Deshalb auch die ganzen Endzeitreden von Matthäus 24 und was auch immer ist und 25, das geht um die Seele, um die Ewigkeit. Und die Tür war verschlossen bei diesen Jungfrauen nachher, weil sie zu wenig Öl hatten. Die haben so viel fürs Irdische gesorgt, aber sie haben für ihr Seelenheil nicht gesorgt. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Weißt du, da kommen diese Antipfingstler, wir brauchen das nicht. Du wirst sehen, was du alles brauchst in der Ewigkeit. Das, was du hier denkst, nicht brauchst, das ist nichts für mich, das ist für die anderen. Das ist vielleicht gerade für dich. Und du brauchst es bitter nötig. Dort gibt es keine offenen Wünsche, dort sind alle Träume wahr. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Und man wird das Negative nicht mehr suchen. Das Negative wird es dort nicht geben und deshalb die Frage ist, wenn du durch diesen Ofen gehst, was bleibt von dir? In der Ewigkeit, wenn du vor Gott stehst, da wird alles Gottlose vergehen. Das Fleischliche, das Begehrliche, das Materielle, die geistlosen Gedanken, die werden vergessen sein. Und dann wird es so sein, wie es in der Bibel an manchen Stellen, besonders im Chroniker und in 1. Könige ist. Weißt du, da liest der Judah, tat das und das. Und dann ist ein zerstörter Text. Du möchtest gerne wissen, was hat er getan? Nix. Das ist durchgefallen, verbrannt, ausgelöscht. Da war der Bücherwurm drin. Und nur das Göttliche bleibt übrig, wird dort zugelassen in der Ewigkeit, akzeptiert. Wie viel Geist Gottes, wie viel Öl hast du gehabt und mitgenommen? Das Äußere wird nicht mehr wichtig sein, sondern nur das Innere. Und das Innere bleibt. Wir werden überkleidet, also eingekleidet, neu eingekleidet. Lies die Bergpredigt. Die Bergpredigt deckt das massiv auf, was wirklich zählt bei Gott. Und das war die Botschaft Jesu, die Botschaft des Neuen Testaments. Bevor die Seele vor Gott tritt, muss sie zuerst gereinigt werden. Durchs Feuer geheiligt, auf Gott sensibel werden, sich auf Gott einstellen, es muss entmaterialisiert werden. Deshalb sagt Jesus immer wieder, sag ab, gib's auf, häng nicht so sehr. Der Mensch muss wieder ein Kind werden, unkompliziert. Und wir sind viel zu verkopft. Weißt du, wir müssen direkt nüchtern, geradlinig werden. Das ist, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, und was drüber ist vom Bibel. Wir müssen wiedergeboren werden zu neuem Leben. Das ist alles, was Gott schafft. Und das ist, was dann in der Ewigkeit gezählt wird. Und du musst befreit werden von der Lust dieser Welt, was es auch immer ist. Das hoffärtige Leben. Ich möchte gut dastehen, schön sein, geil sein, super sein. Verstehst, dass alles vergeht. Und weißt du, Spieglein, Spieglein. Ihr kennt ja diese Predigt, verstehst? Und dann ständig vor dem Spiegel gestanden, sich selbst verherrlicht und an seine Seele vergessen. Deine Sehnsucht muss auf Gott gepolt sein. Bist du schön für die Ewigkeit? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hartes Wort. Du musst hier entmaterialisiert werden. Das Irdische muss dir unwichtig werden, so eine Nebensache. Du musst aufhören, für den Augenblick zu leben, für das Zeitliche, für das Vergängliche, für das Kurzlebige und auch für andere Menschen. Weißt du, nur menschengefällig sein. Die Bibel sagt, wenn ich noch Menschenknecht bin, kann ich nicht Knecht Gottes sein. Du bist für Gott bestimmt und von Gott gewollt. Deshalb das Jenseits spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Eines Tages wird der Schleier weggenommen und du siehst, was war wichtig. Und ich habe nur für Nebensächlichkeiten gelebt. Ich habe mich nur so auf Altpapier mich konzentriert. Und was weiß ich? Auf das Stoffliche. Das Stoffliche wird verschwinden. Diese Decke wird weggenommen. Der Vorhang zerreißt, so wie der Vorhang im Tempel zerrissen ist, von unten das nach oben. Und dann stehst du plötzlich im Allerheiligsten. Du stehst direkt vor Gott. Und dein Traum wird stofflich. Das, was du im Geist warst, das wird stofflich. Plötzlich, das ist es. Nicht das, so wie jetzt das Geistliche so weit weg für uns ist. Nur das Materielle, was ich sehe, das glaube ich. Plötzlich ist das, was du da geglaubt hast, nichts mehr. Und nur noch das, was du nicht geglaubt hast, das ist wahr. Verstehst du, was du nicht geglaubt hast, nicht für möglich gehalten hast? Das ist wirklich geistlich, echt, natürlich. Du stehst vor dem Schöpfer selbst. Und deshalb, das schafft sich, das alles verwirklicht, weil du vor dem Schöpfer stehst. Plötzlich ruft Dinge ins Dasein, die, weiß gar nicht, wo die herkommen alle. Er ist der Urheber aller Dinge. Und das wird alles stofflich. Das Geistliche, das Seelische, das, was du festgehalten hast im Glauben, dein Glaube wird plötzlich stofflich. Wenn du vor Gott stehst, bist du draußen aus dem Käfig, bist ohne Ketten, ohne Fesseln. Du bist in der Freiheit, in Abrahams Schoß. Und man versucht deshalb immer wieder, uns einzufangen. Gott will, dass du in die Freiheit hineinkommst und dass du frei bist von all diesen irdischen Zwängen und dass du unkompliziert bist wie ein Kind, gläubig, hingegeben, wie auch immer. Der Teufel versucht dich, streitet um deinen Leichnam und der Teufel kämpft um den Leichnam. Um den Leichnam Moses hat er gekämpft, bis der Engel eingegriffen hat. Du musst also jetzt stark in Gott sein, seine Stimme kennen und keinem folgen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Deshalb die Ewigkeit. Mit dem Tod ist noch nicht mit uns zu Ende. Oder dass wir da aufhören. Bei Gott geht nichts verloren. Meine Bibel sagt, und es werden Bücher aufgetan. Gott führt ein Gedächtnisbuch. Da wird alles aufgeschrieben. Alle Kleinigkeiten. Sogar jedes Wort festgehalten. Gott führt ein Gedenkbuch. Ein bisschen alt. Die kannten damals noch nicht CDs und die kannten nicht Kassetten und Tonbänder. Deshalb ein Gedenkbuch führt der Herr. Wenn wir sterben, dann lassen wir alle Hüllen fallen und die Erinnerung ist da. Die Erinnerung wird stofflich. Das Wissen wird stofflich. Plötzlich, das ist es. Jesus erzählt von diesem reichen Mann. Ich habe noch 5 Brüder. Verstehst du, er hat die ganze Zeit an seine Brüder nicht gedacht, aber plötzlich denkt er an seine 5 Brüder. Um ihr Heiles bekümmert. Plötzlich merkt er, die dürfen nicht hierher kommen, wo ich bin. Ich leide Pein. Nach dem Tod bleibt unsere Seele so, wie es hier war. An was wir gebunden sind, das bleibt auch drüben so. Nach dem Tod trennt nur das Sichtbare sich von uns. Und wir treten ein in die Unsichtbarkeit. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist nur das Vorzimmer, die Kammer, das Nebenzimmer, der Wartesaal für die Seele, das Paradies. Bis Gott uns aufruft. Du wartest, bis der Nächste wiederkommt. Verstehst du? Bis wir aufgerufen werden. Im Wartezimmer ist wie beim Arzt. Du wirst angemeldet, wirst erwartet und dann wirst aufgerufen. Und wir stehen alle einzeln, individuell vor Gott. Der Nächste bitte. Bis Jesus wiederkommt. Wir warten jetzt auf unsere Behandlung, auf unser Gericht. Alle müssen vor ihm erscheinen. Am Tag der Auferstehung steht plötzlich die ganze Menschheit auf. Und auch die du gedacht hast, die werden in den Himmel gefahren, die kommen alle zurück, Moses und Elia und wer auch immer ist. Sie alle sind in diesem Paradies, in diesem Totenreich. Und Jesus ist der Herr über die Reiche dieser Welt. Sein ist das Reich und sein ist die Kraft und sein ist die Herrlichkeit. So, sie sind nicht in der Hölle, aber sie sind auch noch nicht im Himmel. So, der Tag der Abrechnung, der Tag der Vergeltung, der Tag der Belohnung ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Und dann werden Bücher aufgetan und zum Thron Gottes kommen wir erst nach der Auferstehung oder der Erstauferstehung. Das ist etwas, wo Gott vorgreift für die Erlösten. Das Gericht ist nicht Bestrafung, sondern Belohnung. Dann nachher für die Erlösten. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Wir werden gewürdigt. Ei, du treuer Knecht, du warst überbissen, was du da hattest. Du hast gut verwaltet, du hast gut gewirtschaftet, du hast was dazu gewonnen. Hör diese Geschichten, die behandeln alle jenseits. Die behandeln nicht dieses Leben. Du warst treu in kleinen Dingen. Und jetzt wirst du Herr sein über 10 Städte. Und dann kommt dieser Heilige, dieser Pharisäer, ich habe es bewahrt, ich habe beschützt deine Gabe, hier hast du das Deine. Und der Herr wird sagen, du, ich möchte mit Zinsen zurück. Ich hätte es wenigstens zum Wechseln das getragen. Ich habe es bewahrt. Es geht nicht um Bewahren, es geht, dass wir hier wuchern, geistlich handeln, dazu gewinnen, was tun. So, im Universum vor Gott vergeht nichts. Ich habe eine Botschaft, die predige ich auch bei Beerdigungen immer wieder. So wie unser Leben ist wie ein Regentropfen, das vom Himmel fällt und wieder zum Himmel aufsteigt. Es macht verschiedene Verwandlungsphasen durch. Ist mal Schnee, mal Eis, mal Dampf, mal Nebel, mal Wassertropfen, aber es bleibt immer H2O. Immer die gleiche Zusammensetzung, nur eine andere Form, nur eine andere Erscheinung. Und so ist der Mensch. Er kam von der Ewigkeit und er geht wieder in die Ewigkeit zurück. Aber es bleibt das, was ist, seine Persönlichkeit. Es kann nicht in nichts zerfallen. Das ist also eine Weisheit, wir wissen das, auch nach dem Tod. Es geht in den Urzustand wieder zurück, was es war. Das ist eine andere Frage. Weißt du noch etwas von deiner vorgeburtlichen Phase, als du im Mutterleib warst? Verstehst du? Die meisten wissen nicht mehr viel. Oder haben gar nicht wahrgenommen, es sei denn, was die Mutter erzählt hat. Oder, ja, aber jetzt, und genau, da warst du schon da. Da hast du schon voll existiert. Und nach der Geburt musst du dein Leben jetzt leben. Und so ist es auch, das Vorgeburtliche. Du wusstest auch nicht einmal, wo komm ich her, wo gehe ich hin? Und viele Menschen, die müssen das entdecken, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Was ist das Leben wirklich? Der Geist ist unzerstörbar. Und deshalb, wir sollten für den Geist und die Seele etwas tun, uns mehr darüber kümmern. Wir sind jetzt noch in der Vorbereitungsphase, wir sind noch nicht im Wartezimmer, wir sind noch draußen auf der freien Wildbahn. Jetzt heißt es, jagert nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Jetzt bist du draußen. Und jetzt kannst du dein Leben demnach ausrichten. Deshalb, jetzt ist die Zeit. Wenn du gestorben bist, wenn du im Jenseits bist, du ruhst von deinen Werken. Du schläfst. Und du weißt nicht, was da passiert. Und es interessiert dich auch gar nicht, was da passiert. Wie du nachher entsorgt wirst. Was? Die einen wurden verbrannt, die anderen wurden auf den Misthaufen geworfen, die anderen, was weiß ich, wurden von wilden Tieren zerfressen. Was danach ist, ist vollkommen egal mit dem Körper. In dem Moment, wo du hier dir Augen zumachst, ist deine Seele im Totenreich. Und was bleibt für die Ewigkeit? Das ist die Frage. Und zwar das, was du hier dir eingeprägt hast, was du hier gelernt hast, was du hier verstanden hast, wofür du dich hier entschieden hast. Manche Leute denken ja, die Gottlosen, die kommen auch ganz nah zu Gott. Weißt du, die Gottlosen, die Gott abgelehnt haben, bewusst Gott abgelehnt haben, mit denen will Gott auch nichts zu tun haben. Die haben Gott abgelehnt. Die wollten bewusst nicht, die Atheisten. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Weg mit ihm. Warum sollte Gott sich dann um diese Leute groß kümmern? Die haben nämlich zu Lebzeiten ihn abgelehnt. Bewusst. Der Antichrist und der falsche Prophet. Und die werden dann diese Pein leiden. Die werden mitgeworfen in das ewige Pfuhl. So, an was willst du dich in der Ewigkeit erinnern? Jesus sagt zum reichen Mann, mein Sohn. Das sagt nicht was Negatives. Mein Sohn, sagt er. Ist das interessant? Mein Sohn, du hast du Lebzeiten gut gehabt. Und der hat schlecht gehabt da unten. Mein Sohn, aber du hast keine Liebe geübt. Mein Sohn, jetzt hast du schlechtes Gewissen da oben. Mein Sohn, meine Tochter, deine Erinnerungen bleiben. Und die wird dir niemand nehmen und auslöschen können. Es sei denn, und jetzt kommt der Schlüssel. Es sei denn, du hast Vergebung empfangen über negative Dinge. Es sei denn, du hast deine Geschichte hier aufgearbeitet. Dann hast du keine Schuld mehr dort. Zerstörter Text. Ausgelöscht. Und deshalb ist die Vergebung so wichtig, dass du vergibst. Und deshalb steht in der Bibel, das hat auch wieder mit dem Jenseits zu tun, hat nichts mit irgendwelchen irdischen Dingen zu tun. Jesus sagt, wenn du dein Opfer bringst und du wirst gewahr, erinnerst dich, mein Sohn, meine Tochter, und du wirst gewahrt, dass jemand was gegen dich hat oder du gegen jemand was hast, geh hin und versöhne dich und dann bring deine Gabe. Und dann ist es angenehm vor mir. Das geht ums Jenseits, nicht um Diesseits allein. Natürlich hast du hier auch Frieden, aber du hast Frieden gemacht für die Ewigkeit. Der Schächer, weißt du, dass der Herr Jesus gerade an ihn denkt und ihn anspricht und der Schächer hat zuerst auch gelästert und dann sagt er, der zu dem Jesus spricht, wir leiden billig. Wir haben vielleicht was verbrochen, was Böses getan. Aber dieser ist unschuldig. Dieser. Wir bekommen das, was wir verdient haben. Eine gerechte Strafe. Aber dieser, gedenke an mich, dann sagt er, denk an mich, Jesus. wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, heute noch mit mir wirst du im Paradiese sein. Diese Erkenntnis hat ihm die Tore zum Paradies geöffnet. Die Schuld ist bezahlt. Ich habe gesühnt zu Lebzeiten und Gott erlaubt es. Manche müssen zu Lebzeiten sühnen. Und das, was du hier sühnst, musst du drüben nicht sühnen. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir egal. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, wofür ich hier leide und sühne, ob es gut oder böse ist, dafür musst du drüben nicht leiden. Denn normalerweise, wir zahlen unsere Rechnung nur einmal. Entweder bezahle ich jetzt die Rechnung durch meinen Zustand, dass ich das hier durch muss. Ich leide billig. Wir leiden das, was wir verdient haben. Aber der ist unschuldig. So, wir leiden für das, an was wir uns hier binden. Daran sind wir auch dort gebunden. So, ist es egal, böse oder gutes, wir leiden. Und vieles wird wettgemacht, ich leide billig. Weißt du, ich hab den anderen so das Bein gestellt, ich habe den anderen so das Leben schlecht gemacht, ich habe den anderen so beleidigt und so gekränkt, jetzt kommt es wieder alles auf mich zurück. Das ist schon ein Stück Heiligung, was wir durchmachen, ob wir es glauben oder nicht. Wir werden hier schon geheiligt. Dass wir sagen, oh Gott, ich habe Unrecht getan, vergib mir. Denk nicht daran. Behalte die Sünde nicht. Oder ich gehe und versöhne mich und bringe das Ding in Ordnung. Du kannst einiges schon für deine Ewigkeit hier zu Lebzeiten tun. Und Jesus vergibt uns alle Sünden, aber ich muss hier vieles in Ordnung bringen. Wie ist es passiert, als der Zachäus Jesus begegnete? Und Jesus sagt, ich muss in dein Haus einkehren, Zachäus. Und dann ist Jesus da, der spricht kein Wort, aber plötzlich wird alles offenbar. Weißt du, wenn wir in der Gegenwart Jesu stehen, wird alles offenbar. Und dann sagt er, da zittert der gute Mann, Jesus, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich alles zurück, sogar mit Zins und Zins und Zins. Ich gebe alles zurück und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Du siehst, plötzlich erkennt er, worauf es ankommt. Der Zachäus erlebt die Erleuchtung. Jesus, und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich das zurück. Und da ist der Schaden wieder wettgemacht. Und die Bibel lehrt uns Wiedergutmachung. Glaub nicht, viele Christen denken, sie müssen nichts mehr wiedergutmachen, wenn sie Christen werden. Da gibt es noch einiges aufzuarbeiten, wo man gestohlen hat, wo man betrogen hat, wo man Leute das Leben schwer gemacht hat. Alles kommt wieder auf uns zurück, früher oder später. Alles muss durchs Feuer. Alles wird geprüft. War das echt? So, nach dem Tod gibt es eine Grundzufriedenheit, eine Schmerzfreiheit. Ich bin jetzt die Dinge los. Ich habe bekannt, bereinigt, mein Leben ins Reine gebracht, so sagen manche, die dann von ihren Lieben sprechen. Er hat sein Leben ins Reine gebracht. Was bleibt? Was bleibt von unserem Leben, wenn wir vor der Ewigkeit treten? Deshalb, wer weiß, was Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Was heißt das, Sünde? Ich nehme die griechische Definition für Sünde, Zielverfehlung. Der verfehlt sein Ziel. Wer weiß, ich sollte Dinge in Ordnung bringen. Ich sollte das und das machen. Und er tut das nicht. Wenn du das nicht weißt, dann sagt auch der Heilige Geist nicht. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Geist der Erinnerung. Der erinnert uns. Oder der Teufel, der ist auch ein Geist der Erinnerung. Der klagt uns an. Weißt du noch? Und so weiter. Und wenn wir gewahr werden, entweder durch den Heiligen Geist oder durch den Satan, durch Anklage oder durch Erinnerung, wir sollten in Ordnung bringen. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Weißt du, das, was du hier erledigst, musst du in der Ewigkeit nicht mehr aufarbeiten und büßen und leiden. Deshalb sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Das sind solche Perlen, die wir einsammeln sollten. Schlechte Menschen finden im Tod auch keinen Frieden. Wenn du dir Menschen anguckst, warum manche brüllen und schreien und so weiter, die sehen, wir stehen am Tor der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob du schon gottlose Menschen gesehen hast beim Sterben. Da kommen plötzlich Dinge, die man Jahrzehnte vergessen hat. Das kommt plötzlich hoch. Tu den Dackel raus. Verstehst? Der Dackel beißt ihm das Bein diesem Soldaten, der in der Ukraine irgendwo eine Mutter mit dem Kind ermordet hat. Hier, der will sich bekehren. Oder steht vor dem Tor der Ewigkeit, kann das Vaterunser nicht sprechen. Da kommt alles hoch. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Deshalb, der Herr prüft uns, um uns zu reinigen. Er ist der Schmelzer, der am Schmelzen ist und schmelzt alle Schlacken raus. Und das passiert zu Lebzeiten, nicht erst in der Ewigkeit. Ihr glaubt nicht ans Fegefeuer. Und das Fegefeuer ist vorbei. Jetzt machen wir das Fegefeuer. Jetzt werden wir gereinigt. Jetzt werden wir geheiligt. Wir müssen uns hier von dem Negativen, Schlechten, Bösen lösen und befreien, so gut es geht. Den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen. Hier sollten wir versuchen, so gut wir können, das Leid, das Übel zu stoppen, aufzuhalten, nicht andere verletzen, nicht andere ärgern, nicht andere belügen, nicht andere beleidigen, nicht anderen verweigern, was wir geben sollten, was ihnen zusteht, nicht andere verspotten. Wir sollen hier zu Lebzeiten nicht richten, auf das wir nicht gerichtet werden. Je mehr du andere richtest, desto mehr wirst du selbst gerichtet. Wenn du hier anderen Leuten das Leben schwer machst, was glaubst du, wie schwer dann dein Leben sein wird? Und was ist mit dem? Und was ist mit dem? Dann wird das ganze Sündenregister vorgelesen. Und was ist mit dem? Deshalb, wir sollten jetzt tun, so gut es geht. Und der Tod verewigt das alles. Da wirst du auch nach der Auferstehung dich nicht mehr verbessern können. Es sei denn, du bist in Christus und der Herr hat gesehen, du hast gewollt, du hast dein Bestes getan. Auch beim Thema Wiedergutmachung. Für vieles kannst du nichts mehr, du kannst dir nichts mehr wiedergutmachen. Die Leute sind gestorben, verreist oder ausgewandert. Aber du kannst dann Jesus sagen, oh Herr, ich würde es wiedergutmachen, so gut es geht. Aber ich kann das nicht, deshalb, du weißt es, ich gebe es dir und deshalb gebe ich irgendeinem Armen. Mach die Entschädigung auf diese Art und Weise. Gott sieht es. Dein Herz, deine Einstellung, deinen guten Wunsch und Willen. Wenn du in der Ewigkeit bist, da triffst du diese Menschen, die du gar nicht hier treffen wolltest, denen du hier aus dem Weg gegangen bist, die du hier verlassen hast. Denk drüber nach. Mit denen du nichts zu tun gehabt haben wolltest, diese wirst du für immer haben. Die sind da. Und zwar alle Menschen, weil alle Menschen auferstehen werden. Du wirst sie alle wiedersehen und erkennen, so wie der reiche Mann den Lazarus erkannt hat, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Der Lump, da, guck mal, dass der wegkommt, dieser Bettler. Aber der war vor seiner Tür, der ist nicht weggegangen. Und in der Ewigkeit hat er damit zu tun. Diese Geschichte ist sehr interessant, reicher Mann und armer Lazarus. Also plötzlich, alle deine alten Kumpels und Freunde, mit denen du Techtelmechtel hattest, Schwierigkeiten hattest, die stehen da. Ich weiß von meinen persönlichen Jenseitserfahrungen, ich war ein paar Augenblicke bewusstlos, als ich von meinem Motorrad geschleudert bin und gegen die Wand geprellt. Plötzlich ist die ganze Ewigkeit, ich bin Christ gewesen, ist die ganze Ewigkeit, ich bin so auf einem schmalen Weg, der geht bergauf, oben ist ein Palast oder Burg oder was weiß ich da, und ich sehe, und ich will dort drauf. Das war in meinem Geist, was ich gesehen habe. Und dann stehen drei Leute und die stehen mir in den Weg. Ich sage, lasst mich vorbei. Und ich erkenne sie. In der Ewigkeit erkennst du alle deine Leute. Ich erkenne sie. Das sind Freunde, mit denen ich was zu tun hatte, nicht gut zu ihnen war, nicht gerecht mit ihnen zu ihnen war, vor ihnen angegeben habe und. Das sind Sachen gewesen. Und ich musste diese Dinge in Ordnung bringen, auch als Kind Gottes. Die lassen mich nicht durch auf dem Weg zum Himmel. Die stehen da und blockieren mich. Und ich bin so froh, dass ich wieder zu mir kam, dass ich wieder denken konnte. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe alle drei Freunde aufgesucht und habe um Verzeihung gebeten, habe gesagt, du Rockmann, das war das so und so. Und die Dinge in Ordnung gebracht, ausgesprochen. Und ich habe Frieden gehabt. Wenn ich heute vorbeifahre, da durch Bayern von vorbeigehe, dann begrüßen wir uns und, oh, was machst du? Ich habe gehört, du wärst Pastor irgendwo jetzt in Berlin. Weißt du, aber was wäre mit meinen Leuten, mit diesen Leuten gewesen, wenn ich denen nicht zuvorgekommen wäre? Deshalb sagt die Bibel, solange du auf dem Weg bist und nicht, wenn es nachher zu spät ist und du dem nicht begegnen kannst, aber solange du auf dem Weg bist, bring die Dinge in Ordnung, damit er dich nicht anklagt. Deine Eltern, deine Geschwister, deine Familienangehörige, auch deine Feinde, nicht nur deine Freunde, vergiss deine Freunde. Deine Feinde, denen du geschadet hast. Du wirst ihnen gegenübergestellt. Und da wird es keine Fluchtmöglichkeit geben. Da kannst du nicht mehr aus dem Schiff raussteigen und übers Wasser gehen. Da wird es keine Ausrede mehr geben, keine Entschuldigung. Wir werden die anderen Seelen auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmen. Plötzlich dein Widersacher, dem du geschadet hast, wie auch immer. Das, was du hier nicht gemacht hast und dich davor gedrückt hast und was du hier verleugnet hast, nicht wahrhaben wolltest, dem musst du jetzt gegenüberstehen und Rede und Antwort geben. Du wirst mit den Ex-Menschen sprechen müssen, denen du mal hier begegnet bist. Du wirst sie fühlen, du wirst sie riechen, du wirst sie wahrnehmen, total anders. Weißt du, in Südafrika, Nelson Mandela, als er dort Präsident war, an die Macht kam, da gab es eine Gegenüberstellung zwischen den Weißen und den Schwarzen. Und die, weißt du, was die den Schwarzen alles zugefügt haben? Und die müssen gegenüberstehen. Weißt du, da haben manchmal Leute geheult. Wir wussten gar nicht, dass es so ist und so weiter. Wir werden gegenübergestellt, Weiß und Schwarz, Gut und Böse. So wie bei Nelson Mandela in Südafrika, diese Gegenüberstellung, diese Wiedergutmachung. Weißt du, und dann gehen die Leute weg. Wir haben uns ausgesprochen. Wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Und warum willst du warten, bis du in der Ewigkeit bist und es kein Zurück mehr gibt? So, diese Ex-Menschen, du wirst sie fühlen. Und ich habe euch gesagt, der Heilige Geist ist der Erinnerer und auch der Teufel. Der Teufel ist der Ankläger, der Staatsanwalt. Und jetzt bringt er das vor. Und er vertritt die Hölle, die alte Welt. Und er stellt alles bloß. Der Teufel wird gnadenlos alles bloßstellen. Da, wo er dich verführt hat und reingelegt hat, dich betrogen hat. Schau den Hiob an. Weißt du, da wird die Treue Gottes geprüft. Und zwar nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der kann Gott dienen, weißt du. Gib ihm. Oder nimm es ihm weg und du wirst sehen, er wird dir im Angesicht absagen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt die Sachen aufarbeiten. Und der Hiob wusste gar nicht, was mit mir los ist. Aber Gott erlaubt, ihm alles Irdische zu nehmen. Er braucht sowieso das alles gar nicht im Jenseits mehr. Alles wird jetzt ihm genommen. Und jetzt tastet seine Seele nicht an. Wir sind im Wartezimmer oder Vorzimmer. Noch, wir melden uns gerade an. Wir sind gerade dabei. Wer an Jesus glaubt, wer mit Jesus vereint ist, ich will jetzt noch ganz schnell auch das noch bringen. Johannes 11, Vers 25, was Jesus zu der Martha sagt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Martha, glaubst du das? Der wird niemals sterben. Wer jetzt mit Jesus vereint ist, mit Gott in Harmonie ist, mit der Welt und Gott in Ordnung ist, in dem der Heilige Geist wohnt und der Heilige Geist wohnt nur in dir drin, wenn du mit Gott und der Welt in Ordnung bist. So, dann hast du schon ein Stück Ewigkeit in dir. Und ich sage dir eines, wenn du dann in der Ewigkeit bist, dann wirst du im Vorzimmer als Privatpatient Gottes behandelt. Privat nicht auf Krankenschein da allgemein, nein, als Privatpatient. Extra behandelt. Das ist die Teilhabe an der Erstauferstehung. Du kennst Jesus. Jesus hat dir alles vergeben, alles in Ordnung gebracht und du bist jetzt ein Privatpatient Gottes. Kommt her, ihr Menschenkinder. Und du warst über wenig treu, über das Wenige hast gut verwaltet und gut gewirtschaftet. Und der Teufel hat keine Macht an dir. So. Und Jesus ist dieser Schiedsmann, dieser Obmann, der sagt, jawohl, mein Sohn, du hast recht getan. Er ist unser Erlöser hier und deshalb halte dich an Jesus fest. Freue dich, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Das ist das Größte der Gefühle, was du je bekommen kannst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Dieses Wissen ist so wichtig im Jenseits. Ich gehöre Jesus und Jesus gehört mir. Gott will mit dir eine enge Beziehung aufbauen, dass du einfach mit ihm verbunden bist, auf Gedeih und Verderb. Und dann kriegst du so einen Stein in deine Hand und da steht dein Name. Du hast andere Namen, als wir auf dieser Welt haben. Das ist dein Name und nur der den Namen hat und ist, der kennt den Namen und alle anderen wissen es nicht. Und du wirst bei diesem Namen gerufen. Bist du schon dabei? Wir stehen alle vor der engen Pforte. Um die enge Pforte zu erreichen, müssen wir den schmalen Weg betreten. Der schmale Weg ist nicht erst, die enge Pforte ist nicht am Anfang, sondern die enge Pforte ist am Schluss. Die enge Pforte ist am Schluss. Und deshalb sagt Jesus, als der reiche Jüngling kommt, was muss ich tun, um selig zu werden? Dann sagt Jesus, die Gebote halten. Okay, das tue ich schon. Okay, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, dann folge mir nach. Löse dich von allem. Viele halten die Gebote Gottes, aber die sind noch nicht gelöst. Die enge Pforte ist am Schluss. Diese schmale Pforte, wo man gerade so durchkommt. Da sind die Jünger entsetzt. Wer kann da noch selig werden? Es geht um die Ewigkeit. Wer kann da noch selig werden? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Auch unsere Seligkeit ist menschlich unmöglich. Aber wir brauchen die Gnade Gottes. Und die hilft uns Tag für Tag. Ich wünsche, dass wir einfach das begreifen, die Güte und die Liebe Gottes. Und der Herr tröstet sein Volk und erbarmt sich seiner Elenden. Das ist, womit ich schließen möchte. Der Herr tröstet sein Volk. Der Herr tröstet die, die ihm gehören, die im Buch des Lebens stehen. Die werden getröstet. Und er ist ein Erbarmer der Elenden, die sich schwach fühlen. Ich möchte mehr tun. Ich möchte mehr lieben. Der Herr weiß, was du lieben möchtest. Und deshalb ist es, er ist ein Vergelter. Er will nur wissen, sehen, willst du? Bist du bereit? Nur die Bereitschaft ist es, worauf es ankommt. Nicht, ob du schon gegeben hast, sondern willst du das geben? Willst du das tun? Ist dein Herz richtig gepolt? Lass uns aufstehen und lass uns mit dem Herrn reden. Und wir müssen Gott Antwort geben und niemand anderen mehr. Halleluja, Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke, dass du uns gereinigt, geheiligt hast und dass dein Heiliger Geist an uns ständig arbeitet und dass uns nicht der Teufel anklagt, sondern dass der Heilige Geist uns erinnert, was noch aufgearbeitet, was noch bedient und noch besorgt werden muss. Danke, Herr Jesus, dass du uns zur Seite stehst, Tag und Nacht, und dass wir deine Kinder sind und dass wir von dir geliebt und getragen werden. Danke, Herr, für deine Güte. Amen.